Es ist Freitag, der 22. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit dieser Frau, da lohnt es sich zu reden. Das haben Männer wie Gabor Steingart und Markus Lanz schon, ich wollte erst sagen kunstfertig, aber das stimmt ja gar nicht, denn das Kunstfertige war ja gar nicht auf ihrer Seite vorgemacht. Denn sie ist Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buches Zukunft, eine Bedienungsanleitung. Sie ist aber vor allem Militärexpertin und Chefin der Forschungsabteilung am Defense College der NATO, Dr. Florence Gaub. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Also es ist einfach, ich muss es jetzt sagen, ich habe mich den ganzen Tag schon drauf gefreut, es endlich sagen zu können, einfach Chefin der Forschungsabteilung am Defense College der NATO ist halt einfach die mit Abstand tollste Jobbeschreibung. Ich liebe es, es ist einfach toll, wirklich toll.
Ja. Es klingt gut, ja.
Ja, es klingt wirklich fantastisch. Ja, klingt ja auch viel besser, als wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, Schmuckdesigner oder selbst Politinfluencer ist auch so ein, also der Politinfluencer heißt auch eigentlich nur, der twittert irgendwie, was weiß ich, jetzt lasst mal meine FDP in Ruhe. Das ist noch ein richtiger. Übrigens, diese, wo wir gerade bei Politinfluencern sind, das sind ja dann auch die Leute, bei denen man regelmäßig das Gefühl hat, die erwischt es bald. Aber ich kann vorweg sagen, es ist so, es gibt den sogenannten Herzbericht. Das ist kein Song von Helene Fischer, sondern es gibt es. Die Zahl tödlicher Herzinfarkte ist weiter rückläufig.
Ja,
das ist doch eine wunderbare Nachricht.
Nee, das ist mega gute Nachricht. Und weißt du, was mich so ein bisschen nervt, ist in dieser ganzen Debatte so, oh, alles ist so schlecht. Keiner schaut sich an, dass gerade in Sachen Gesundheit so viel besser läuft. Und die meisten von uns denken, ich habe Angst vor Terrorismus oder einer Atombombe. Aber sehr wahrscheinlich wird es uns eher durch eine Herzkrankheit dahin reißen. Und wenn eben Herzinfarkte weniger werden, dann heißt es, dass jede einzelne persönliche Zukunft ist heute schon mal ein Stückchen besser geworden durch diese Nachricht.
Das ist wahr. Also im Jahr 2021 starben 5.900 Menschen weniger an einem Herzinfarkt als im Jahr 2011.
Mega.
Also der Trend ist positiv. Das liegt unter anderem daran, zum einen, dass natürlich die Früherkennung besser funktioniert und dass die Menschen weniger rauchen. Wobei ich da schon ein Sternchen setzen möchte, denn es wird ja wieder mehr geraucht.
Ja.
Und wenn man sich so ein bisschen umguckt, ja, also gerade so der Trend nochmal so Corona und die Folgejahre, es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass die Menschen weniger an einem Herzinfarkt sterben, denn ich habe schon das Gefühl, dass wir alle gerade in so einer Falling-Down-Phase sind, irgendwo zwischen Klimaklebern und Heizungsgesetz.
Ich meine, du bist ja, glaube ich, ungefähr mein Alter. Wir sind natürlich jetzt nicht gerade Kandidat Nummer 1. Ne? Also die gerade dahin gerafft werden oder die Kandidat Nummer 1 sind für Herzinfarkt, das sind jetzt nicht die gerade seit Corona wieder angefangen zu rauchen. Ne? Also die Corona-Raucher sozusagen, die wird es dann wahrscheinlich in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren erwischen.
Die Schlagzeile des Tages.
Gehen weiterhin Waffen an Kiew? Das fragt NTV. Internationale Gemeinschaft geschockt über Polens Blockade, zerbricht über den Getreidestreit die Waffenallianz zwischen Warschau und Kiew. Aussagen des polnischen Regierungschefs Morawiecki legen dies nahe, auch wenn sein Sprecher ein wenig zurückrudert, dass überhaupt ein Stopp weiterer Waffenlieferungen angedeutet wird, macht viele fassungslos. Das hat ja natürlich nun in den letzten Stunden sehr viele Menschen extrem überrascht, dass ausgerechnet das EU-Land, das als bisher engster Verbündeter der Ukraine galt, übrigens auch das Land, das, wenn ich mich nicht irre, die meisten Ukrainer und Ukrainerinnen aufgenommen hat, also nicht nur die militärische Unterstützung ist da, die haben jetzt Zweifel an der fortgesetzten Militärhilfe für Kiew gesät. Also Polens Regierungschef Morawiecki von der Peace-Partei hatte einem Fernsehsender gesagt, wir geben keine Waffen mehr an die Ukraine weiter, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten. Und nun die Frage, also was, hä? Wo kommt denn dieser Sound jetzt her?
Also was, hä? Ist in der EU-Blase ein sehr oft gehörter Ausdruck.
Das ist richtig,
bekannt. Weißt du, ich glaube, das, was man verstehen muss, ist, also es geht den Polen nicht um die Waffen und es geht denen auch nicht um die Unterstützung im Krieg gegen Russland.
Aber so klingt das. Ne?
Das klingt so, aber da musst du halt, wie das so ist in der internationalen Politik, musst du halt dahinter so ein bisschen wegkratzen, worum geht es eigentlich. Und es geht natürlich um das Getreide. Dadurch, dass polnische Bauern jetzt wirklich leiden darunter, dass das polnische Getreide eben nicht mehr durchs Schwarze Meer exportiert wird, ihre eigenen Exporte darunter leiden. Und die haben die ganze Zeit schon versucht, da eine Einigung zu finden und haben es nicht gefunden. Ich würde es eher interpretieren als, ich sage jetzt mal, klassisches Pokern. Polen versucht jetzt natürlich, kann man darüber streiten, wie diplomatisch das ist, aber versucht jetzt natürlich massiven Druck auf die Ukraine auszuüben. Aber es geht nur ums Getreide. Es geht überhaupt nicht um den Krieg und es geht überhaupt nicht um die Waffen. Und das sagen sie ja auch in ihren Statements, dass sie nicht ausschließen, dass sie in der Zukunft wieder liefern. Und die Zukunft könnte in diesem Fall tatsächlich schon Sonntag sein.
Ja, und doch hat es natürlich auch was mit den Parlamentswahlen zu tun, denn die sind am 15. Oktober und da muss natürlich auch die rechte Peace-Partei muss ja da auch liefern, zumal sie noch eine noch rechtere Partei im Nacken haben. Also das heißt, da müssen sie jetzt ja auch einen harten Kurs fahren, im Zweifel auch außenpolitisch.
Ja, und dann darfst du auch nicht vergessen, also Polen hat jetzt schon so eine, ich sag jetzt mal, politische Sprache, die nicht ganz so unsere ist. Erinnerst du dich noch, wie Polen gefordert hat, dass im Europäischen Rat die Stimmen all der toten Polen gezählt werden, die durch Deutschland im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Also ich will es nicht kleinreden, ich will nur sagen, vielleicht ist dieses leicht Extreme in der Sprache ein bisschen im Kontext zu sehen, als polnische Verhandlungskultur, sage ich jetzt mal.
Ja, vor allen Dingen der Kollege Kaczynski, der sticht da ja auch mal besonders heraus, ne, was das angeht. Und da wird es auch nochmal interessant sein, denn die Parlamentswahlen sind ja erst am 15. Oktober. Das heißt, bis dahin wird es ja auch noch ein paar Töne geben, die uns möglicherweise auch als europäische Partner irritieren könnten. Ja, ich sage auch mal Stichwort Migration. Ja. Migration ist ja das Thema, was gerade eben, vielleicht machen wir diesen kleinen Schlenker noch, denn
den kleinen Migrationsschlenker. Bin ich gespannt, wie du es schaffst.
Nee, keine Sorge. Nee, das ja, das hast du sehr schön gesagt. Wenn man so wie Columbo durch die Tür nochmal eben sagt, ach übrigens, lass uns noch eben kurz über Migration sprechen, weil Frank-Walter Steinmeier ja jetzt auch gerade eine europäische Lösung in Migrationsfragen angemahnt hat und das mit dem steinmeierschen Ton. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Länder beispielsweise Polen oder Ungarn darauf reagieren. Italien haben wir ja schon gerade, ne?
Also die Lösung ist eigentlich in Anführungsstrichen einfach, weil wenn sich alle europäischen Länder einigen würden auf was bekommt ein Asylbewerber, was bekommt ein ökonomischer Migrant an staatlichen Zuschüssen, dann würden sie wahrscheinlich überall gleich hingehen. Fakt ist halt natürlich, dass jetzt Deutschland im Vergleich viel mehr zahlt, als ich sage jetzt mal Spanien oder Irland, und deswegen kommen natürlich auch mehr als Deutschland. Das Problem ist halt, dass seit 2015, seit der Flüchtlingskrise, ist die Stimmung da sehr verschnupft, weil damals als die anderen Europäer fanden, dass Deutschland da einfach nach vorne geprescht ist, so nach dem Motto, hier, jetzt macht mal alles, wie ich euch das sage, alles hört auf mein Kommando. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, dass mit der neuen Kommission von der Leyen, dass es da eine neue Tür offen ist, dass man da neu verhandeln kann. Aber immer wenn du am Verhandeln bist, dann kommt plötzlich wieder so eine Welle von Migranten und dann schwillt wieder so der Populismus nach oben. Aber ich sage mal, die Lösung, eigentlich wissen alle, worin die besteht. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit es gerade in greifbarer Nähe ist.
Gewinner des Tages.
Auszeichnung in New York. Scholz und Zelensky erhalten Weltbürgerpreis. Das berichtet die Tagesschau. In New York sind Kanzler Scholz und der ukrainische Präsident Zelensky mit dem Global Citizen Award geehrt worden. Er wird von der NGO Atlantic Council für das Bekenntnis zur internationalen Zusammenarbeit verliehen. Der Weltbürgerpreis klingt fantastisch, ist irgendwo zwischen Integrationsbambi und ich weiß nicht. Also es ist ja toll,
ist toll, aber weißt du was? Der Atlantic Council ist lustig, dass der überall als NGO dargestellt wird. Der ist halt ein Think Tank. So wie die Stiftung Wissenschaft und Politik oder die DGAP. Das heißt, das ist also nur ein bisschen den Kontext zu erklären. Und die widmen sich den transatlantischen Beziehungen. Das heißt, es ist schon so ein bisschen so ein Eurovision Song Contest, wo halt nur Europäer quasi teilnehmen dürfen. Ja. Das heißt, es ist völlig klar, dass der Xi Jinping oder Putin sowieso nie im Rennen werden.
Wobei die den ja höchstwahrscheinlich auch gerade nicht bekommen hätten. Ne?
Ich wollte gerade sagen, aber es ist so ein bisschen ein Wettbewerb, in dem es keinen echten Wettbewerb gibt. Also die Wahlen waren gefälscht, nicht gefälscht. Die Wahlen, es war klar, dass von Anfang an irgendeiner von denen gewinnt.
Aber ist es, also ich wusste von diesem Preis nichts, aber das kann natürlich auch.
Ja, das sagt dir schon alles.
Das kann ja auch meiner Ungebildetheit geschuldet sein.
Nein, den Preis
gibt es
schon ewig, aber natürlich hat es bisher keinen interessiert, aber jetzt kriegt ihn Scholz und Zelensky und plötzlich gucken alle hin.
Ja, weil sie auch da sind, ne? Die sind halt eben ja dann auch gerade in New York und dann sagt man, pass mal, das kennt man ja auch so ein bisschen so von der goldenen Kamera und so, wer dann gerade in der Stadt ist, ne? So Ryan Gosling geht, wir erinnern uns, das ist ja auch toll. Die Frage ist halt nur, ist es für Zelensky nicht so ein bisschen so wie das Gratiswasser, wenn der ICE immer wieder in Rotenburg-Wümme steht, weil man eigentlich, um im Bild zu bleiben, lieber fahren würde. Ergo, er hätte eigentlich lieber Taurus Marschflugkörper, gerade weil Scholz ja auch da steht. Und stattdessen stehen jetzt beide da und sagen, wir haben jetzt diesen Weltbürger Award, ist auch schön. Aber ich würde eigentlich lieber zurück in die Ukraine und da sagen...
Ja, es ist echt so Präsident des Monats, ja. Aber eigentlich hätte ich lieber keinen Krieg. Also ja, ich meine, weißt du, klar, die Leute, es hilft insofern was, dass es halt... Schau, dass wir jetzt schon drüber reden, ist eigentlich schon der Erfolg. Dass die Leute sagen, okay, cool, guck mal, der hat einen Preis bekommen, aber wieso hat er den gekriegt und was ist das? Das ist eigentlich gar nicht so relevant. Natürlich, naja. Am Ende des Tages braucht er nicht einen Preis, sondern er braucht militärische Unterstützung. Aber alles, was dabei hilft, ihm diese militärische Unterstützung zu beschaffen, ist natürlich sinnvoll. Also von daher, der Preis an sich macht das Kraut jetzt nicht fett, aber es ist ein nice to have.
Absolut. Und Zelensky, der ja in, ich weiß gar nicht, ob dir das auch so geht, zu Beginn des Krieges, also um den 24. Februar 2022 herum, da mussten sich ja alle ja auch massiv immer Sorgen machen um die Sicherheit Zelenskys. Ne? Da wäre eine solche Reise nach New York, glaube ich, auch mit viel größerer Aufmerksamkeit verfolgt worden im Sinne von, überlebt er diese Reise? Wir nehmen viele Dinge mittlerweile ja auch hin und sagen, ja klar, jetzt fliegt er nach New York, das wäre vor anderthalb Jahren ja undenkbar gewesen. Jetzt steht er da. In welcher Situation befindet sich Zelensky eigentlich, was diesen Kriegsfortschritt angeht? Also wir blicken ja jetzt auf den Herbst, das heißt, es wird bald sehr kalt, es wird noch hässlicher, als es ohnehin schon ist. Und hat der Mann eigentlich Grund, positiv in diesen Winter zu blicken?
Ganz kurz zum ersten Punkt, weißt du, was ich super spannend finde, was die Leute auch wirklich, wo ich die Leute gerne dazu einladen würde, ist drüber nachzudenken, was sie am Anfang des Krieges dachten und wie es dann tatsächlich gekommen ist. Also Stichwort wirklich, also im Februar dachten wir, der hat noch eine Woche, der hat noch maximal 3 Tage und dann ist der hin. Nee, ist immer noch da. Wir dachten, okay, Kiew fällt in 3 Tagen. Nee, immer noch da. Dann hieß es am 9. Mai verkündet Moskau irgendwas. Nee, auch ja, nicht passiert. Stimmt. Also das ist total sinnvoll. Weißt du warum? Weil ein Krieg ist was so unvorhersehbar ist oder in vielerlei Hinsicht unvorhersehbar, dass es total wichtig ist, dass man sich selber immer wieder prüft und sagt, Moment, womit habe ich gerechnet? Was davon ist eingetreten und was nicht? Ne? Also das ist so eine, ich sag mal, eine mentale Hygiene.
Ja.
Dann kann man nämlich auch sich wieder selber in Frage stellen und sagen, okay, jetzt habe ich die schlimmsten Ängste, aber wenn ich mich damals geirrt habe, vielleicht irre ich mich ja jetzt wieder. Ich glaube, was jetzt Zelensky konkret betrifft, Fakt ist, also was mich an der Debatte in Deutschland nervt, ist, dass, klar, es setzen alle auf den Faktor Zeit, das muss jetzt so schnell vorbeigehen wie möglich. Ja. Und dann wird mit dem Zentimetermaß gemessen, wie viel Territorium hat er jetzt. Und das macht mich so ein bisschen irre, weil ich immer denke, aber Krieg ist nicht so. Also es wird nicht gemessen in Territorium und es wird auch nicht gemessen in wie viel Zeit oder wie viel Panzer oder wie viel Tote. Am Ende geht es darum, also was man in der Kriegswissenschaft, sage ich jetzt mal, den Schwerpunkt nennt, Center of Gravity ist, wo kannst du Russland so verletzen, dass sie denken, wir können es nicht mehr gewinnen? Und ja, dafür musst du nicht die ganzen Gebiete befreien, ne? Sondern du musst einfach irgendwie die Moral bei den Truppen oder auch bei den Entscheidungsträgern so unterminieren, dass sie denken, okay, jetzt müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden. Darauf richtet die Ukraine gerade ihre Strategie aus, also so eine Zermürbungsstrategie ist natürlich die Strategie des Schwächeren, aber das wussten wir ja schon von Anfang an, sonst hätten die Russen ja gar nicht angegriffen. Und da würde ich sagen, die Richtung ist die richtige, das Tempo ist da, wo es sein soll. Aber klar, das dauert halt jetzt, es ist nicht jetzt bis Weihnachten vorbei. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was die Deutschen sich schwer tun, weil klar, da gibt es menschliches Leid, das möchte man gerade als Deutscher schon gar nicht. Aber ich sage immer, es ist so, als würdest du in so ein OP reinstürzen und du siehst den Chirurgen da mit dem Messer und sagst, hey, hör auf, dem weh zu tun. So, nee, der macht jetzt halt was ganz Wichtiges und du musst jetzt das kurz aushalten, dass der hier eine Operation durchführt, die ultimativ für das große Ganze besser ist. Das ist die Situation der Ukraine.
Aber wir sind ja sowieso immer ein bisschen hysterisch und ein bisschen neurotisch. Das haben wir ja in anderen Kontexten ja auch schon erlebt und sind natürlich so wahnsinnig schnell. Wir sind erst sehr euphorisch, weil wir das Ziel im Blick haben. Wir sind aber dann irgendwann doch enttäuscht, wenn das Ziel so eine Art Scheinriese ist, der doch weiter entfernt ist und sind dann sehr schnell aber auch unglaublich abgeturnt und sagen, ja nee, jetzt dann muss aber auch mal gut sein. Und das haben wir ja, wie gesagt, in anderen Kontexten auch. Also sei es die Flüchtlingshilfe 2015, also Stichwort Teddybären werfen am Bahnhof oder selbst Corona, also der berühmte Warp-Marathon. So, und jetzt da auch wieder, ne? Also
es gibt ja einen Grund, warum die Engländer das deutsche Wort Angst auch so verwenden, ne? German Angst. Also irgendwie haben wir das schon für uns gepackt. verpachtet, so die Angst vor allem und so eine Verzagtheit, was aber so in geilem Kontrast steht zu, was wir alles auch schaffen können. Ne? Ich habe immer das Gefühl, ja, Deutschland unterschätzt sich immer selber und wenn es dann mal was toll macht, dann hält es nicht mal kurz inne, um zu sagen, weißt du was, haben wir gar nicht schlecht gemacht. Ich meine, schau mal die Pandemie an, wie gut wir da rausgekommen sind, verglichen mit den Weltuntergangsszenarien. Hier, wir sind ja bei Apokalypse, Weltuntergangsszenarien. Ich glaube, irgendwas ist da in unserer Kultur, was uns davon bisher abhält. Aber wir können vieles sehr, sehr gut.
Gucken mal, wer da spricht.
Kritik an Blauton. Landesverbände wehren sich offenbar gegen neues CDU-Logo. Merz droht mit Absage von Auftritten. Sollte man nicht in der Regel drohen mit etwas, was die Leute auch ernsthaft fürchten? Aber gut, der Kölner Standardzeiger berichtet darüber, die CDU erntet viel Kritik für ihr neues Logo. Friedrich Merz soll kritischen Landesverbänden damit gedroht haben, Auftritte abzusagen. Das ist einfach wahnsinnig witzig. Ja. Ist wahnsinnig witzig. Also wirklich, also ich meine, wir haben das jetzt in den letzten Tagen schon erlebt. Ne? Nicht also Ferris, sondern also Fritze macht blau und alle sagen, tolle Präsentation. So Carsten Linnemann stand da ja wie so ein Gurkenhobelverkäufer vorm Karstadt. Und man hatte ja irgendwie das Gefühl, so mit dieser Enthusiasmus, als er dann die Farben verkündet hat, da hat ja Markus Feldenkirchen mit Ulrike Winkelmann auch gestern schon erschöpfend und auch lustig drüber gesprochen. Also ne, Cadenabia Blau und Röndorf. Er hat also völlig neue Farben auch in unsere Welt gebracht.
Warst du schon bei Cadenabia? Der See ist total dunkelblau und der Himmel ist natürlich so ein schönes, ja, Baby-Hellblau, aber nicht so ein Türkisblau. Da würde ich jetzt eher denken an, weiß ich nicht, Zypern oder Costa Rica. Eigentlich ist es Costa Rica, aber das kann man ja nicht sagen in Zeiten des Klimawandels.
Nein, das ist allerdings wahr. Wahrscheinlich hat sich Lindemann sowieso einfach nicht getraut zuzugeben, dass er sich einfach an die Fliesen in Friedrich Merz' riesigen Pool zu Hause erinnert gefühlt hat. Das kannst du ja auch keinem verkaufen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt hier, Röndorf da hier wie Adenauer. Also auch immer an etwas zu ändern, was halt über 70 Jahre her ist, finde ich für so eine zukunftsgewandte Partei ja, generell auch total geil.
Ja. Naja, also wie wir ja in Russland gesehen haben, Vergangenheit kann erstaunlich sexy sein als Zukunft. Ja. Okay, über die Farbe kann man vielleicht streiten, aber das dann so zu verpacken, wie das sieht aus wie damals, deswegen ist es die Zukunft, das ist ein bisschen ungeschickt.
Ja, das sehe ich allerdings auch so. Und das sehen nicht nur du und ich so, sondern halt eben auch diverse Landesverbände. Also es gibt den Landesverband Berlin und Sachsen, die wollen das alte Logo behalten. Brandenburg führt immerhin noch netterweise eine Mitgliederbefragung durch. Und der Landesfürst von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, der ja auch gerne mittlerweile so als Binnenoppositionsführer geführt wird, der sagt, Leute, das könnt ihr, kannst du gerne deine CDU hier blau anmalen oder Cadenabia blau oder kurz Türkis oder wie auch immer du es nennen willst. Das lassen wir mal, das machen wir nicht. Wir bleiben bei dem alten Logo mit klassischer roter Schrift, was in gewisser Hinsicht ja auch eine Lesart sein könnte, dass man sich von der Merkel-CDU, die man ja jetzt da umlackieren will, auch nicht so wirklich lossagen möchte. Jetzt eine kurze Frage, du bist ja die Fachfrau. Wäre es aus Sicht von Friedrich Merz und Carsten Linnemann nicht ganz schlau gewesen, sich vielleicht vorher erstmal kurz mit den Landesfürsten abzusprechen?
Ja, ich bin die Fachfrau für Veränderung, meinst du, oder was?
Naja, also, und für Zukunft, schon, da kommen wir ja gleich noch drauf.
Man muss schon, glaube ich, wenn man so eine Veränderung, also wir wissen ja, dass der Mensch Veränderung erstmal nicht mag, ja? Und dann ist es eigentlich fast egal, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, wie die Telekom, also so alt sind wir ja beide, wie plötzlich dieses Magenta eingeführt wurde und alle haben geschrien, so, oh, wo ist das schöne Gelb hin? Ne? Also von daher, so ein bisschen Widerstand ist vielleicht normal, aber das ist ja jetzt natürlich, es geht ja nicht um die Farbe, es geht ja um was ganz anderes, genau wie du sagst, ne? Es geht um die inhaltliche Ausrichtung und natürlich kann man dann manche so Entscheidungen, so Designentscheidungen nicht im Plenum führen, aber naja, klar ist, er hätte vorher wahrscheinlich irgendwie die Leute involvieren müssen, dann hätte er jetzt nicht diese offene Opposition an der Backe.
Genau, weil die fühlen sich dann natürlich in dem Falle jetzt einfach mal nicht angesprochen und haben natürlich das Gefühl, da ist jetzt so der Gröperz, der größte Parteivorsitzende aller Zeiten, der macht das ganz alleine, aber da siehst du es halt eben auch, wie wenig geeint diese Partei scheint, ne? Und wie wenig Rückhalt Merz in seiner Partei zu haben scheint, dass dann so Leute wie Wüst wieder die Opposition wählen, anstatt zu sagen, weißt du, was ist doch wirklich wurscht, welche Farbe unser Logo hat, Hauptsache wir machen das jetzt geeint, aber das kriegen sie nicht hin.
Aber weißt du was, wenn du jetzt das neue Logo und die neue Farbe als Metapher nimmst für die Neuausrichtung der CDU oder die Zukunft der CDU und dann hast du jetzt so viel Widerstand, dann heißt es, er hat sie alleine im stillen Kämmerchen gemacht und dann sagen wir in der Zukunftsforschung, ich sage immer, das ist ein Teamsport, das ist sowieso immer was du mit anderen machst, was ein bisschen im Kontrast steht zu diesem Wahrsager-Mythos, irgendwie so Florence sitzt in ihrem stillen Kämmerchen und hat irgendwelche Erleuchtungen. Befürchtungen. Das muss man immer mit anderen machen und am besten mit ganz vielen und am besten mit Leuten, die gar nicht sind wie man selbst. Also von daher, ja, da gibt es schon was zu lernen, glaube ich. Das merkt er gerade. Und jetzt kann er natürlich nicht zurück. Er kann es nicht. Er kann ja jetzt nicht sagen, wisst ihr was? Okay, wir gehen zurück zum Alten. Das geht ja auch nicht.
Also wenn Friedrich Merz eines finden kann, auch in der CDU, dann ganz viele Menschen, die nicht so sind wie er selbst. Da bin ich mir ziemlich...
Dann hat er die Zukunft ja schon ausgebaldowert. Ne?
Söder ist...
möglicherweise vor dem Sturz. Denn die Bild-Zeitung schreibt: Endspurt im Bayern-Wahlkampf, Söder vor dem Sturz? Fragezeichen. In der CSU hat die Suche nach einem möglichen Schuldigen bereits begonnen. In München und Berlin wird seit Wochen geraunt. Und im Münchner Merkur, so schreibt die Bild, quasi das Hausorgan der CSU, wird offen von einem Nachfolger gesprochen. Konkret heißt es in Bezug auf mögliche Koalitionsverhandlungen nach dem Wahltermin am 8. Oktober, es sei denkbar, dass Markus Söder demonstrativ mit SPD und Grünen nach der Wahl sondiert. Ne? Achso, und hier steht auch noch, oder bei einem schlechten Ergebnis ein Nachfolger. Das darf man nicht vergessen. Das ist der entscheidende Satz, den wir fast ausgelassen, weil er in Klammern stand. Bei einem schlechten Ergebnis ein Nachfolger. Ne? Weil das ist ja klar. Also so die 36 Punkte in den Umfragen, auf denen er gerade steht, die Prozentpunkte, das ist natürlich nicht gut. Man erwartet eigentlich jetzt mal, ich glaube beim letzten Mal, was hatte er, 37%, das war schon legendär schlecht bei der letzten Wahl. Man wünscht sich ja ein Ergebnis 40 plus, so wie es sich für die CSU in Bayern eigentlich gehört. Dummerweise hat die fehlenden Prozente, so wie es aussieht, Hubert Aiwanger. Das ist ja so ein bisschen so der Schweinekoben-Trump, der irgendwie da so die Ultraliberalen hinter sich versammelt. Und Söder steht da und muss jetzt allen Ernstes erleben, er, Markus Söder, dass Menschen wie Ilse Aigner, eine Frau, oder halt eben Manfred Weber, der CSU-Vize, dass die gehandelt werden als mögliche Ministerpräsidenten.
Also jetzt lehne ich mich mal richtig weit aus dem Fenster. Ja? Vielleicht falle ich da auch dann raus, weil ich bin ja in München geboren.
Du bist ja keine, als Putin-Kritikerin kann dir das natürlich stets passieren.
Genau, und zwar auch unfreiwillig. Und zwar, ich glaube, was mich immer nervt an der deutschen Debatte über Bayern ist, eben dieses, genau was du gerade beschreibst, so, der Bayer in sich ist ein CSU-Wähler und der wird immer an Franz Josef Strauß gemessen werden. Ne? So, aber Franz Josef Strauß...
auch ein bisschen Söders Schuld.
Ist auch, genau, der macht das natürlich auch mit Absicht und natürlich viele Bayern wählen ja auch CSU, aber ich glaube, jetzt hier zwei Sachen. Erstens, vielleicht hat sich auch Bayern einfach verändert. Schon Bayern war ja zum Beispiel auch schon vor den Nazis, ich sage jetzt mal, der Bayer an sich ist renitent, ja, ist eigentlich eben nicht konservativ, sondern der Bayer ist an sich einfach gegen jegliche Form von Autorität und diese Autorität heißt jetzt aktuell
Hubert Aiwanger.
Genau, also deswegen eigentlich erleben wir, glaube ich, eher so einen Aufbruch der bayerischen Parteienlandschaft. Das ist aber nicht nur Freie Wähler, das sind ja auch die Grünen. Es gibt auch immer mehr Bayern, die Grünen wählen, weil der Bayer an sich ist natürlich naturverbunden. Aber klar ist, und das freut mich jetzt persönlich natürlich schon, weil ich habe nicht CSU gewählt, sage ich jetzt ganz offen, dass wenn der Söder vielleicht unfairerweise ständig mit Franz Josef Strauß verglichen wird, dann wird man natürlich weiterhin suchen nach jemandem, der irgendwann diesen Franz Josef Strauß zurückbringen kann. Aber ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Ich glaube, die CSU wird nie wieder über 40% kommen in Bayern. Achtung, das ist keine Zukunftsvorausschau, das ist nur meine Meinung.
Ja, das nehme ich auch an. Das hat ja auch, also zum einen damit zu tun, dass Franz Josef Strauß natürlich vor allen Dingen nach heutigen Standards natürlich sehr rechts gewesen ist. Das kannst du auch als heutiger CSUler nicht mehr erfüllen, auch wenn Markus Söder es wochenweise versucht, je nachdem, wie der Formwandler gerade so in Stimmung ist. Aber du hast halt natürlich auch mittlerweile das etwaige Wählerpotenzial der CSU aufgesplittet in Freie Wähler plus AfD. Das heißt, wenn man die, man sagt ja gerne manchmal, das ist Fleisch vom Fleische der CSU, seien es die Freien Wähler und wenn man ein bisschen boshaft ist, möglicherweise auch zumindest Teile der AfD-Wähler, dann käme die CSU in dieser Parteienfamilie, nennen wir sie mal so, natürlich locker auf 50% oder so. Also man könnte sagen, die alte CSU nach altem Weltbild, die gibt es nicht mehr, genau, die gibt es nicht mehr. Aber das Wählerpotenzial für eine alte CSU ist natürlich nach wie vor da. So.
Aktuell,
dummerweise splittet
vielleicht
sich das auch.
Ja, aber wie du weißt, man ist mit niemandem so sehr verfeindet wie mit jemandem, der einem sehr ähnlich ist. Ne? Also deswegen,
absolut.
Die Nazis sind ja auch mit an die Macht gekommen, weil Sozialisten und Kommunisten irgendwie sich Spinnefeind waren. Also von daher würde ich sagen, da sind schon Schattierungen drin. Und dann, wie gesagt, dann gibt es auch immer die andere Hälfte Bayerns, die keiner wahrnimmt, weil sie halt eben nichts zu tun haben mit diesem Mainstream. Gerade jetzt in den Städten, aber zum Beispiel Franken. Ja, Franken ist ja traditionell eher rot. Sind natürlich theoretisch keine Bayern, würde jetzt der Oberbayer sagen. Aber also was ich eigentlich interessant finde, ist, dass in der ganzen Debatte dann Franz Josef Strauß plötzlich wieder aus dem Hut gezaubert wird. Der einzige Bayer, der in den letzten 40 Jahren irgendwas gesagt hat oder was. Das ist schon interessant.
Blattgold.
Warum leben wir auf einer Insel des Pessimismus? Das fragt eine gewisse Dr. Florenz Graub.
Irre.
Im Standard. Europa hat das Gefühl, die Zukunft nicht oder nur wenig beeinflussen zu können. Das ist aber kein Fakt. Wie bekommen wir eine neue Zukunft? Nur wer sich aktiv damit beschäftigt, kann entdecken, was alles gestaltbar ist. Und dieser schöne Text beginnt damit zu schreiben, wenn Zukunft ein Reiseziel wäre, hätte sie ein Problem. Aktuell will nur jeder dritte Österreicher, jede dritte Österreicherin gern dorthin. Alle anderen haben eher negative Vorstellungen davon, fürchten sich vor Klimawandel, Finanzproblemen und Kriegen in den kommenden Jahren. Ganz allein sind sie dabei nicht. Auch Deutsche, Franzosen, Italiener und Spanier stehen der Zukunft ausgesprochen pessimistisch gegenüber. Kein Wunder, könnte man sagen, aber doch im krassen Kontrast dazu, wie China, Saudi-Arabien oder fast alle jungen Menschen auf der Welt die Zukunft sehen, nämlich als genau den Ort, an dem alles besser wird. Ja, das Beispiel mit den Österreichern ist klar, es ist dem Standard erschienen, der Text, aber es ist, wie wir ja hier auch schon feststellen, natürlich eine Schablone, die auch anlegbar ist auf die grundsätzlich ja nie besonders positiv gestimmten Deutschen. Und du hast ein Buch geschrieben, Zukunft, eine Bedienungsanleitung. Warum ist das Buch genau zum jetzigen Zeitpunkt so extrem passgenau?
Ich habe es genau deshalb geschrieben, weil alle wahnsinnig pessimistisch sind und ich in meiner Arbeit halt gemerkt habe, das ist aber, also verstehe mich nicht falsch, es gibt total viele gute Gründe, Pessimist zu sein, aber ja. was nicht geht, ist, dass man sagt, weißt du was, ist eh alles scheiße, da mache ich einfach gar nichts mehr. Und das ist nämlich das, was gerade passiert. Die Leute denken, die Zukunft fliegt auf uns zu, wie ein Asteroid eben, und wir können nichts machen, wir sitzen da passiv und rauchen eben eine zum Beispiel, vielleicht rauchen die Leute deshalb wieder mehr. Dabei, weißt du, was so krass ist, dass der krasse Kontrast zwischen diesem Pessimismus ist die Realität. Wir leben in einem der reichsten Demokratien der Welt. Also wir haben die Mittel und die Freiheit, was weiß ich, zu demonstrieren, mit unserem Konsumverhalten Dinge zu beeinflussen, online Petitionen zu, also es gibt keinen größeren Möglichkeitsraum, die Zukunft zu beeinflussen, als bei uns. Also wenn du jetzt vergleichst hier, du hast gerade China, Saudi-Arabien erwähnt, das sind zwei Länder, die schauen sehr optimistisch in die Zukunft, aber die einzelnen Bürger beeinflussen die Zukunft eigentlich kaum. Das heißt, unser Pessimismus ist völlig fehl angebracht und wir müssten eigentlich mal, Entschuldigung, den Arsch hochkriegen und Sachen machen.
Jetzt klingt ja schon wie Linnemann.
Jetzt kann meine Münchner Ursprünge nicht verheimlichen. Ne? Aber ja, einfach die Anleitung heißt, ich gehe da schon ernst damit um. Also da ist ein Kapitel drin zu, wie geht man mit der Angst um, wie geht man mit Katastrophendenken um, was sind typische Verzerrungen und so.
Na, das Gefühl der Selbstwirksamkeit, der Mangelnden. Ne? Du hast ja jetzt zum Beispiel die Online-Petitionen angesprochen. Die werden natürlich immer wieder mal ins Leben gerufen. Dann wird man angesprochen, sagt, oder offene Briefe, die ja auch für sich genommen wenig ändern. Also ich halte eh nichts von offenen Briefen, weil ich es oft einfach für eine unglaublich eitle Veranstaltung halte, aber sei es drum. Aber Online-Petitionen bringen in der Regel ja nichts.
Aber,
ne? Und vieles, also das Gefühl individueller Machtlosigkeit.
Ja, aber du hast natürlich recht, aber da musst du schon messen, wo habe ich als Individuum Einfluss. Ja? Jeder von uns hat natürlich Einfluss jetzt über seinen Alltag und dann ein bisschen weniger, aber hat auch Einfluss über sein eigenes Leben. Und dann gehen wir her, das ist auch wieder bayerisch, aber gehen wir her und sagen, und jetzt möchte ich bitte die gleiche Wirksamkeit haben, wenn es um Klimawandel geht oder um künstliche Intelligenz oder den Krieg in der Ukraine. Das ist natürlich bescheuert. Nicht kein einzelner von uns wird es hier mal ändern, aber du musst dir, was ich immer nenne, Fischschwärme suchen. Du musst dir einfach Leute suchen, die genauso denken wie du, und dafür musst du erstmal drüber nachdenken, was an der Zukunft macht mir genau Angst, was kann ich eigentlich tun? Und Leute, die demonstrieren, sind nachweislich glücklicher als Leute, die nicht demonstrieren. Online-Petitionen, gebe ich dir recht, ist ein bisschen, finde ich, so ein Cop-out, weil es ist so, hier mal ein kleiner Klick, dann fühle ich mich besser, dann geh lieber demonstrieren.
Was zum Beispiel funktioniert als Fischschwarm, um in dem Bild zu bleiben und auch Selbstwirksamkeit, auch als Gruppe zu verspüren ist, wenn ich zum Beispiel in Umfragen sage, sage, Herr Güllner von Forsa, also ich will jetzt auch die AfD, dann bist du bei 22% und hast das Gefühl, jetzt machen wir der Politik langsam Beine, denn jetzt bewegen die sich ja. Die verdammen uns zwar und sagen, jetzt ist die Brandmauer gefallen, das ist alles ganz fürchterlich, aber man hat das Gefühl, jetzt tut sich was. Also das ist ja zum Beispiel, also ich ist weiß, das gefällt Form. Uns nicht.
Ja, aber das ist ja naja,
klar, also wir hassen das, dass es passiert, aber es ist natürlich definitiv momentan ein positives Beispiel in dem Sinne für Selbstwirksamkeit.
Und es ist auch, also ich meine, ich habe ja lange in Frankreich gelebt, meine Mutter ist ja auch Französin, ich bin halb. In Frankreich ist es total Usus, dass in Umfragen ganz gerne, der Franzose droht gerne mit dem Extremismus, um den konventionellen Parteien Beine zu machen. Das ist, da kriegen immer alle furchtbar Angst und das sollten sie auch, aber es ist nicht um, also die Intention heißt jetzt nicht unbedingt, dass man es dann auch macht. Ne?
Also ich möchte auch wirklich niemanden dazu animieren, die AfD zu wählen und noch nicht mal in Umfragen zu sagen, dass man es machen würde, weil das ja dummerweise in meiner Wahrnehmung auch mal bedeutet, dass positive Umfrageergebnisse weitere, noch positivere Umfrageergebnisse bedingen. Weil klar, das öffnet dann einen Denkraum und dann sagt man, oh gut, wenn das so viele machen, dann kann ich das ja jetzt auch mal machen. Das ist ja wirklich, es gibt ja diese Mitte-Studie jetzt gerade, dass immer mehr Menschen auch zum Rechtsextremismus neigen. Was aber wiederum für mich auch ein Beleg dafür ist, dass der negative Blick in die Zukunft natürlich auch da ist. Denn viele, die sich für Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus entscheiden, zumindest in Studien und Umfragen, tun dies ja auch, weil sie denen zuneigen, die denen sagen, pass mal auf, die Zukunft, die müsst ihr nicht mitmachen.
Ja, und das ist, weißt du, das gibt es eine Megastudie von der Bertelsmann Stiftung, die das auch ganz eindeutig zeigt, europaweit, dass in allen europäischen Ländern die Leute, die solche Parteien wählen, haben nachweislich mehr Zukunftsangst als Leute, die halt, weiß ich nicht, Grün wählen oder FDP jetzt zum Beispiel im Falle Deutschlands. Also ich sehe das tatsächlich. Wir haben ganz lange gedacht, diese populistischen Parteien sind der Effekt von, weiß ich nicht, sozialer Ungleichheit oder Internet. Aber ich glaube tatsächlich so, wenn du ein bisschen weiter nach unten gehst, dann siehst du eigentlich jemand, der konservativ ist. Jetzt wenn du in der Schule aufgepasst hast in Latein, so wie ich nicht, dann weißt du, dass Konservative halt bewahrend heißt. Das heißt ultimativ oder konservativ oder extremistisch recht. Das sind halt Parteien, die wollen halt nicht, dass sich was verändert. Die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Oder vielleicht noch besser zurückgehen in die Vergangenheit. Und darum geht es eigentlich. Also die Zukunft ist in der Krise, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ganz klar. Die Leute haben keinen Bock da drauf, haben Angst davor und denken, so wie in Russland ja auch, wenn wir zurückgehen in die Vergangenheit, ist besser.
Ja, genau. Jetzt gibt's ja das schöne Sprichwort, ne? Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Also ist es vielleicht auch ein bisschen, sind wir möglicherweise, Stichwort soziale Netzwerke und Co., entweder ein bisschen überinformiert oder möglicherweise auch durch diverse Medien, die natürlich diese Informationen dann nochmal entsprechend anbraten, auch ein bisschen hysterisiert. Wie machen wir uns dagegen? Jetzt kommt ein schönes Modewort, resilienter.
Resilient. Man kann auch widerstandsfähig sagen, glaube ich.
Das fehlt, ja, aber fehlt. Ich wollte das, weißt du, um die Uhrzeit ist das für die Leute auch gut, wenn sie das ab und zu machen.
Wenn sie merken, dass du auch so ein gutes richtig. Wort drauf hast. Nee, weißt du was? Ich glaube tatsächlich ist es ein bisschen beides. Also ich glaube, Überinformation von negativen Informationen, also wenn du die ganze Zeit, Entschuldigung, zu beschissen wirst, darf ich das bei dir sagen?
Bei uns unbedingt.
Bei euch unbedingt. Mit Negativität natürlich denkst du dann irgendwann, alles ist schlimm. Und ich sage auch nicht, hört einfach auf zuzuhören, sondern einfach mal bewusst sich machen, was für Informationen nehme ich auf, welche davon sind überhaupt relevant für mich. Muss ich jeden Tag live verfolgen, den Frontverlauf in der Ukraine? Muss ich jeden Tag live verfolgen, irgendwie wie die Wahlen, die Zustimmungsquote von Trump ist? Muss ich nicht, weil ultimativ bin ich nur für mich selbst verantwortlich und meine Eigenwirksamkeit ist in erster Linie ich selbst. Aber wie hat man sich dann da raus? Und ich sage ja, ich bin ja, also eigentlich die Hauptbotschaft meines Buchs ist halt machen. Der Mensch hat die Eigenschaft, über die Zukunft nachzudenken, nicht damit er nachts wach liegt oder halt sich Terror Sorgen macht, sondern damit er was damit macht. Also wenn ich jetzt denke, weißt du, wenn auch in unserer Debatte, wir reden jetzt immer so über die große Zukunft, aber eigentlich für die meisten von uns wird die Zukunft ja sein, wen heirate ich, was mache ich beruflich, wo fahre ich in Urlaub hin, was sind Gesundheitsprobleme, vor denen ich Angst habe. Und das ist da, wo die eigenwirksam ist und da sollte man sich dann auch konzentrieren. Ultimativ spielt das Politische da auch mit rein. Ja? Also man sollte da auch durchaus auch Entscheidungen treffen, aber es muss einem klar sein, ich werde als Einzelne nie die ganze Welt oder jetzt den Klimawandel umdrehen. Also ein bisschen realistisch bleiben, aber auch immer wieder dahin zurückgehen, wo die Eigenwirksamkeit ist. Also was kann ich tun? Ich kann Müll trennen, ich kann demonstrieren gehen und ab und zu kann ich auch mal aufhören, drüber nachzudenken, was passiert eigentlich gerade in der Ukraine, weil der Ukraine hilft es nämlich nicht, wenn du jede Nacht wach liegst und denkst, scheiße, was passiert da gerade?
Also wo du gerade, dann würde ich das jetzt mal kurz für den Moment zumindest so bilanzieren, dass man als Einzelner sich dann als Teil eines großen Fischschwarms begreift, der vieles richtig macht. Also man würde sagen, wir müssen einfach mehr Sardine sein.
Ja, genau. Wir müssen, das ist das Motto, wir müssen mehr Sardine sein. Und weißt du, manchmal, wenn es mir richtig scheiße geht in der Arbeit, ich habe auch meine Scheißmomente, dann denke ich auch, ich kann auch mal kurz weggehen, jemand anders übernimmt das Steuer. Es muss nicht jeder Einzelne von uns ständig vorne stehen und Panik haben. Da kann auch immer einer mal vorne stehen und dann wechseln wir uns ab. Da muss man aber darauf vertrauen, dass die anderen das auch machen. Und ich glaube, vielleicht ist das das größere Problem, dass viele der Regierung nicht vertrauen oder den anderen nicht vertrauen. Aber so denken so als Gesellschaft, wir kriegen das schon hin. Wir haben es immer hingekriegt. Wir haben die Fähigkeit dazu.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Kommen wir mal zu einem, der nur wirklich nicht mehr allzu viel Interesse an der Zukunft hat. TV-Eklat. Heino schimpft übers Gendern. Sat.1 zieht heftige Konsequenz. Der Berliner Kurier hat über einen Vorgang im Sat.1 Frühstücksfernsehen gesprochen. An dieser Stelle liebe Grüße an Daniel Boschmann. Aber wenn ich mich nicht irre, war er da in dem Moment nicht präsent. Also es war folgendermaßen. Eigentlich wollte Heino nur sein neues Album Lieder meiner Heimat vorstellen. Doch dann fragte Sat.1 Frühstücksfernsehmoderator Matthias Killing den 84-Jährigen nach seiner Meinung zum Gendern. Nie eine gute Idee. Heino wetterte los. Leute, die so etwas wollen, den hat man ins Gehirn geschissen. So wie wir im Rheinland sagen würden, ich stehe da gar nicht zu. Ich werde weiter von der schwarzen Haselnuss singen. Ich werde weiter, lustig ist das, ne? XY-Leben singen. Da lasse ich mich von keinem Menschen abbringen. Das ist ein Stück Kulturgut. Das habe ich in den 60er Jahren in der Blütezeit des Beats wieder populär gemacht. Und das soll auch so bleiben, wie es ist. Das finde ich auch eine geile musikalische Leistung. Also in dem Moment, wo die Beatles aufgekommen sind, dass du sagst, dass du Songs wie Schwarzbraun ist die Haselnuss wieder groß gemacht hast. Das finde ich eine musikalische Lebensleistung, die fantastisch ist. Dann ist es natürlich so, dann passierte das, was immer passiert. Wenn es um das Paprikaschnitzel und Co. geht, dann rasten die Leute im Internet aus. Und dann, und das finde ich wirklich wahnsinnig witzig, dann hat ein Sat.1-Sprecher Heinos Auftritt im Internet mit einem Statement gegenüber Watson, auch eine wirklich, also eine fantastische Seite, also die kommt direkt nach dem Spiegel, sagt er, und das finde ich toll, Sat.1-Sprecher sagt, also über Heino, ja, ich sag nochmal, über Heino, der sagt, ich will nicht gendern und Schwarzbraun ist die Haselnuss. In diesem Kontext lassen Sie mich gerne Salman Rushdie zitieren. Der indische Schriftsteller, der ob des Buches die satanischen Verse verfolgt wurde und wird, sagt, Redefreiheit ist das Entscheidende. Um sie dreht sich alles. Redefreiheit ist das Leben. Und du denkst wirklich, also.
Weißt du, woran
toll,
du merkst,
oder?
Dass ein Witz gut ist, ist, dass ich lache wie ein Schweinchen, ne? Ja. Ich hab grad gegrunzt. Also, ich meine, wo fangen wir an?
Grüße auch an Sat.1 an der Stelle. Also, Salman Rushdie, dieser Beitrag ist dann relativ bald wieder gelöscht worden, weil offensichtlich dann doch irgendwann einer mal.
Weil Salman Rushdie angerufen hat und gesagt hat, es reicht jetzt aber.
Genau, wie, was halten Sie von Heino, Herr Rushdie, jetzt mal, ne? Das ist der absolute Wahnsinn, ey. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wenn demnächst Verena Kehrt festgenommen wird, dann sagt er, das ist unsere Nelson Mandela. Also das ist wirklich fantastisch. Ja, ich bin so begeistert. Also wirklich fantastisch.
Ich bin ohne Worte.
Wir reden ja hier über Krisenkommunikation in diesem Zusammenhang. Wie ratsam ist es, Florence, wenn Heino im Frühstücksfernsehen sagt, ich möchte nicht gendern und dass man dann sagt, das ist für mich 1:1 vergleichbar mit Salman Rushdie.
Aber weißt du, was der eigentliche Wert ist? Also ich bin jemand, der sehr gerne lacht. Ich meine, jeder lacht gerne, aber ich lebe besonders davon, in solchen Situationen dann den Humor zu finden. Deswegen, ich finde, der Mehrwert dieser Geschichte ist, dass ich mich darüber totlache, weil ich finde es so absurd, ja. So, meanwhile, back at the farm, ja. Du hast irgendwie die schlimmsten Krisen der Welt, ein Erdbeben in Marokko, die Ukraine kämpft ums Überleben, Atomkrieg und meanwhile, back in Germany, ist so, Heino möchte aber bitte wahnsinnig gerne über Schwarzbraun ist die Haselnuss singen und jemand anders sagt, nee, dass man das jetzt nicht mehr darf, ist vergleichbar mit Salman Rushdie, der von den Iranern fast umgebracht worden wäre, wegen einer Roman. Ja? Also alles, was ich dazu sagen kann, ist, ich lache mich tot, es ist unglaublich beknackt. Von allen Beteiligten.
Das Kleingedruckte.
Das machen wir noch zum Schluss, denn das ist ja vielleicht auch für unsere jüngere Hörerschaft interessant. Bundesinstitut warnt vor sogenannter Deo-Challenge in sozialen Netzwerken. Das ist nämlich web.de. Also es gibt offensichtlich das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und das wusste ich nicht, kannte ich nicht, aber es warnt vor einem Trend, der schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann. Es habe bereits Todesfälle von Jugendlichen gegeben, die sogenannte Deo-Challenge. Und es gibt zwei Möglichkeiten, in dieser Challenge teilzunehmen. Entweder man hält sich das Deo so lange auf eine Hautstelle, bis es nicht mehr auszuhalten ist, kann natürlich dann extreme Schmerzen geben und die Hauttemperatur sinkt bis zu minus 30 Grad Celsius. Also nicht so empfehlenswert. Und wenn man das Gefühl hat, ich habe diesen Teil relativ gut überstanden, dann macht man Stufe 2 und man muss das Deo einatmen. Und das kann natürlich je nach Zusammensetzung schwere Folgen haben. Ich muss dazu sagen, Florence, als ich hörte, dass es in Deutschland eine Deo-Challenge gibt und wir alle sind schon S-Bahn gefahren, dann würde man zunächst erstmal sagen, da dürfen sich gerne viele dran beteiligen.
Ich wollte gerade sagen, ich verwende gar kein Deo. Mir wurde gesagt, ich stinke nicht. Ich glaube, es stimmt nicht, aber ich verwende kein Deo.
Und du hast einfach Glück gehabt. Du bist einfach gesegnet.
Aber das denken alle Leute in der S-Bahn auch wahrscheinlich.
Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Die sagen, es ist jetzt der 22. September, noch 8 Tage. Dann kann ich wieder. Die Deo-Challenge habe ich regelmäßig, also ich, wenn ich im Fitnessstudio bin, ich habe eigentlich nur vor einer einzigen Sache Angst und das ist regelmäßig, wenn ich in der Umkleide sitze und mir vielleicht gerade die Strümpfe hochziehe und neben mir ist einer, der sich unter der Achsel durch mir sein Deo ins Gesicht sprüht. Weißt du, der sitzt dann da, der hebt den Arm und dann einmal durch den kompletten Sprühstoß.
Das ist aber so ein männliches Phänomen. Warum hat man das Gefühl, da wird gerade irgendwie so ein Fuhrpark desinfiziert? Ist immer so.
Exakt, das ist ja dann meistens auch wirklich so, also Duftrichtung so Wunderbaum. Also so, die haben ja irgendwann die Axt-Werbung geguckt und gehen fest davon aus, dass das also diese stimmt. Magische Wirkung, ne? Es ist immer das. Also wo
gefährliche
du denkst, ey, du
Werbung. Irreführend und gefährlich muss auf jeden Fall verboten werden.
Irreführend und gefährlich muss auf jeden Fall verboten werden. Und das gilt aber nicht für die Bedienungsanleitung von Dr. Florence Gaub. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich dafür werben. Ich möchte jemanden noch ganz herzlich grüßen, denn heute, am 22. September, feiert nicht nur Richard Fairbrass von Right Said Fred seinen 70. Geburtstag. Also ist halt die Frage, ob er immer noch too sexy for a shirt ist. Das wird er nur selbst beantworten können.
Du, das war 91, ne? So lange ist es von
Wahnsinn.
Mir. Das glaubt man gar nicht.
Wahnsinn.
Da war ich 14.
Crazy shit, ey. Ja, ich auch. Das gibt's doch gar nicht.
Gibt's doch gar nicht.
Da waren wir beide 14. Und ein anderer war, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, zu dem Zeitpunkt, warte mal, jetzt muss ich, Gott, es ist wirklich zu früh. Wie viele Jahre jünger ist er als ich? 6 Jahre. Dann war er 8. Glashäufer Umlauf wird heute 40 Jahre alt.
Und das heißt, wir sind 46, das kann ja gar nicht sein.
Ist das nicht, Florence, es ist mir wirklich unangenehm, dass ich es dir sagen muss. Aber irgendwann würdest du es ja doch erfahren. Also, ich gratuliere dem wahrscheinlich komplettesten und besten Entertainer, den dieses Land hat, Glashäufer Umlauf. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Klausi. Fühl dich herzlich gedrückt und geküsst. Du bist unser bester Mann. Alles Liebe, alles Gute. Und dir, liebe Florence, vielen Dank.
Danke dir.
Das war ganz toll. Dankeschön. Vielen Dank.
Schönen Tag wünsche ich dir.
Dürfen wir deine Schwester noch
grüßen? Ich wollte gerade fragen, kann ich meine Schwester noch grüßen an der Stelle? Und meine Schwiegerin.
Ja, bitte, dann grüßen wir die. Wir grüßen die komplette...
die ganze Familie.
Zumindest die ganze Familie Gaub.
Genau.
Dankeschön. Wenn du Lust hast, komm gerne wieder. Fühl dich herzlich wieder eingeladen.
Danke.
Schönes Wochenende.
Dir auch.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.